En mijn opa, die was dus een put in de nazi's kwamen binnen. En hij had mijn vader was toen pas een jaar oud, die is in 1943 geboren. En mijn oom, die was net geboren. En hij had die twee baby's op zijn schoot. En de nazi's kwamen binnen bij de razzia van Putten. En toen zei ze van, daar is niemand thuis. En die ging weer naar buiten en die zei tegen de andere nazi's, er is niemand thuis. En zo heeft hij overleefd en is hij niet in de concentratiekamp terechtgekomen. Dat is interessant, hè?
Nou, op dat interessant is. Ja, die haben zum Schluss noch gedacht.
Ich unterbreche jetzt nur sehr ungern, aber wir sollten jetzt doch Deutsch sprechen.
Ja, du hast mich schon sehr böse angeschaut. Jetzt haben wir schon gedacht, oh Gott.
Entschuldigung, aber bevor wir weitermachen, gibt es jetzt erst einmal eine Einschaltung von unserem Sponsorpartner Mazda.
Mazda, auf Niederland sage ich Mazda.
Mazda. Ja, da sind wir dann so weit, dass wir sagen, das war für mich das Schreckliche. Gell? Ich habe ja Holländisch lernen müssen. Erst später, da war ich schon 16, 17. Und bestimmte Sachen habe ich noch immer. Das Z und das S. Und da habe ich mit dem beim Song Contest, bei der Vorrunde, also in Holland, in Utrecht, in Holländisch den Gedong singen müssen. Und das war nicht einfach, weil das so viel Z gewesen, gell? Und man sagt in Holland nicht die Sonne, sondern man sagt de Zon. Man singt das mehr, das S. Gell?
Mazda. Ich baue mir zuerst mal ein Auto aus Ton. So ähnlich funktioniert es, wenn Mazda Modelle kreiert. Der Hersteller hat sich in der Autowelt mit seiner Designsprache Kodo neu positioniert. Ein Herzstück der Kreation ist der sogenannte Clay Modeling Process und er funktioniert so. Die neuen Modelle werden von japanischen Handwerksmeistern nach dem Entwurf auf Papier als lebensgroße Tonmodelle hergestellt, um die Idee der Designer sozusagen in ein 3D-Objekt zu transformieren. Die Modelle werden getestet, dann folgt die Metallform des Autos, dann die Produktion und am Ende steht eine Ästhetik, die von Reduktion geprägt ist. Man verzichtet auf überflüssige Linien oder Zierelemente. Merci, chérie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien.
Mir gegenüber sitzt Marco Schröder.
Mein Vis-à-vis ist Alkis Blasakakis.
Und das Thema heute ist Dingedong.
Die Niederlande steht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit, logischerweise, bis 2020. Die ersten Acts melden sich und
es gibt einen Gast später.
Ja, die erste Siegerin unserer Podcast-Geschichte.
Genau, da freuen wir uns drauf. Aber vorher gibt es natürlich noch ein paar Neuigkeiten.
Ja.
Es gibt zwei Fixstarter für den Song Contest bereits, Interpreten und die sich quasi vors Mikro wagen für den Song Contest. Belgien und Spanien.
Ja, Blas Cantó.
Genau, so
ich spricht man Canto das. Ich hätte Cantó gesagt, aber das ist, glaube ich, da ist ein Akzent auf dem O.
Ja, also wir werden... Wir lassen uns gerne verbessern, bitte unter den Kommentaren.
Wir haben uns gerade ein Video von ihm angeschaut, also was sagst du, Alkis?
Also es gefällt mir gut, es ist natürlich so diese typische spanische Popstimme, also relativ hoch und...
Immer dieses Fiepsen dann in den Höhen.
Ja, ein bisschen und natürlich die schöne Gitarre dazu, also wunderbar, eine kleine Flamenco-Gitarreneinlage finde ich immer super.
Sie wollen es wissen, habe ich den Eindruck.
Ja, der ist ein guter Popmusiker.
Und gut, dass sie mal auf eine Auswahl mit Publikum verzichten und das intern auswählten, so wie auch Belgien. Und da muss ich sagen, freue ich mich sehr, weil ich bin bekennender Huberphonic-Fan seit langer, langer Zeit und ich kenne die auch schon seit den 90er Jahren.
Und ich finde es großartig, dass sie wirklich einmal wieder was Hochkarätiges schicken. Was heißt wieder? Belgien hat in den letzten Jahren wirklich hochkarätige Musikerinnen und Musiker geschickt. Senec hat ja zum Beispiel auch mit Huberphonic zusammengearbeitet, kam nicht weit, aber gut.
Ja, nein, ich habe ja, mein Lieblingssong von Ihnen ist ja Amalfi. Das war 2013 einer meiner Songs, die ich damals ich veröffentliche ja immer Ende des Jahres die Songs, die ich am meisten höre, und lasse iTunes, hieß das damals noch, heute heißt es Apple Music, immer zählen. Und ich veröffentliche immer zu Silvester meine 25 meistgespielten Songs des Jahres. Und ich weiß noch, dass 2013 Amalfi von Huberphonic einer meiner meistgehörten Songs war. Und ich liebe den Song. Ich mag Huberphonic. Ich glaube, es ist eine mutige Auswahl. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht jedem gefällt. Es ist nicht so massentaugliche Kiste. Es ist eine Liebhabergeschichte, oder?
Es ist wie immer der Fall, wie transportiere ich das auf die Bühne? Können die das auf der Bühne so inszenieren, so darbieten?
Ja, sie sind halt so, sie sind so eine Mischung aus, sie sind gefälliger Indie, würde ich mal sagen, mit einem elektronischen Anteil, so ein bisschen trip-hoppig. Ich mag das sehr. Und ja, werden wir sehen. Weniger trip-hoppig, aber ein bisschen mehr Pop. Poppig waren die 70er. Sie waren bunt.
Die waren sehr bunt.
Ja. Und es gibt eine Siegerin aus dem Jahre 1975.
Und wir haben das Interview sogar auf Deutsch geführt.
Weil sie eine gebürtige Steirerin ist.
Das mag man kaum glauben. Marco, wir haben einen Gast.
Wir freuen uns, weil es ist eine Premiere. Jetzt müssen wir
wir haben eh unsere Signation.
Nein, aber wir haben zum allerersten Mal eine Song Contest Siegerin bei uns zu Gast. Getty Kaspers.
Hallo.
Herzlich willkommen im Merci Chérie Podcast.
Danke.
Und du bist sozusagen mein Gegenbild. Ich bin gebürtiger Holländer und lebe in Österreich. Ja. Und du bist gebürtige Österreicherin und lebst in Holland.
Steirerin, gell?
Ach, du lebst gar nicht in Holland, du lebst in den Niederlanden, weil du lebst in Twente.
Ja, ist wurscht.
Also in der Steiermark. Für euch ist das wurscht, für mich ist das hier unverständlich. Was ist der Unterschied zwischen Holland und Niederlande? Niederlande ist der gesamte Staat und Holland ist nur ein Teil des Staates.
Das sind zwei Provinzen.
So wie England und Großbritannien.
Wie heißt das schon, wenn man über dem Revier ist? Über dem Fluss.
Der
Fluss ist ein bisschen die Grenze vom Norden und Süden.
Mhm. Genau. Aber wir sind nicht so streng wie die Engländer. Wir, wenn beim Fußball rufen wir Holland, Holland, auch wenn wir nicht aus Holland sind.
Ja.
Dinge Dong.
1975.
Ja. Das ist schon lange her, gell?
Es ist lang geleden.
Getty Kaspers, wenn du zurückblickst auf 1975, was ist die erste Erinnerung, die du hast?
Ja, das war schon das Jahr vorher. Da war ich zufälligerweise für Neue Revue, das ist auch ein Magazin in Holland, war ich in Tunesien. Das war ganz am Anfang, dass es touristisch geworden ist. Und da sind wir dann beim Schwimmbad gewesen und hat jemand gerufen, ihr müsst mitmachen bei der Vorrunde für einen Song Contest. Aber ich war allein und wir waren ja eine Gruppe, gell?
Ja.
Und die Jungs, die waren dann in Holland. Und dann hat man ja noch kein Internet gehabt. Man hat ja nicht gleich so Kontakt gehabt, ne? Also das war das Erste. Und dann bin ich zurückgekommen und dann ist alles losgegangen, gell? Suchen nach einem Lied.
Wie lange gab's Teach-In schon? Also bevor ihr angetreten seid? Ein, zwei Jahre?
Ja, Teach-In war eine Studentengruppe.
Mhm.
Die war noch sehr jung. Also die waren schon Jahre, bevor wir dazugekommen sind. Das war dann der John und ich, wir waren dann auch sehr lange zusammen. Wir haben zusammen gewohnt, gelebt und wir waren eine der Ersten, die da so herumgewurstelt haben, ohne geheiratet zu haben. Das war Skandal. Damals schon etwas ganz anderes. Aber wir waren ja sehr lange zusammen und wir haben dann gesucht nach einem Lied. Und man hat uns dann nach Hilversum gebracht und da haben sie uns Lieder einfach anhören lassen. Aber wir haben keine gut genug gefunden, kein einziges Lied. Sind wir wieder nach Hause in den Osten von Holland und haben uns gedacht, naja, wir werden schon schauen, wann ein Lied kommt, was uns passt.
Ich habe ja mir heute Morgen die niederländische Vorausscheidung von 1975 angeschaut, um mich auf dieses Interview vorzubereiten.
Ja.
Und fand das eigentlich überhaupt eine sehr, sehr, sehr originelle Sendung, weil drei verschiedene Interpreten haben zuerst ja drei Songs vorgestellt, ja, die Komponisten für diesen Bewerb geschrieben haben.
Ja.
Und ihr hattet Dinge Dong.
Ja.
Während es auch einen anderen berühmten Namen gab, zumindest in Österreich berühmt, ja, nämlich Albert West.
Genau.
Der hatte die größten Erfolge in den frühen 70er Jahren, lustigerweise in Österreich. Der war Nummer eins hier. Der war
stimmt.
Hier. Also er ist sehr berühmt geworden durch eine Coverversion, durch Ginny Comes Lately.
Ja.
Mhm. Und es hat auch noch gesungen die Debbie. Und die haben dann eben, ich habe kein Geld für den Train, war Albert West.
Ich habe kein Geld für den Zug.
Ich habe kein Geld für den Zug,
genau. Übersetzt.
Dann Dinge Dong, das habt ihr schon in der ersten Runde gesungen. Ihr habt also dieses Lied vorgestellt sozusagen. Und Debbie mit Zirkus.
Zirkus, ja.
Ja. Und durftet ihr das Lied aussuchen oder hat damals der Sender gesagt, ihr müsst dieses Lied singen?
Das war ja ein bisschen panisch alles. Die haben kein Lied für uns gefunden.
Mhm.
Und dann haben sie Dick Bakker, der in Holland sehr bekannt ist. Er war auch Dirigent, er ist Producer, er ist alles, was nur möglich ist. Beim Metropolorchester, und das war schon ist ein ganz besonderer Mensch. Und der hat dann irgendwann Dinge Don geschrieben. Sie haben ihn einfach gefragt, kannst du nicht ein Lied schreiben für den Song Contest, für Teach In? Und er hat auch nie wieder ein Lied geschrieben. Das ist ganz interessant, ne?
Aber er ist ja immer noch, glaube ich, unterwegs.
Ja, er ist noch immer unterwegs. Orchester, ne? Immer. Ja. Er ist ein wunderbarer Mensch und ein sehr guter Musiker. Und er hat ein dickes Buch geschrieben über sein Leben und was er alles erlebt hat mit anderen.
Hast du noch Kontakt zu ihm?
Ja, sicher.
Ja, okay, cool.
Ja.
Und dann wurde der Song gewählt von einer Jury.
Ja.
Und es ging dann 4-1 für Dinge Dong aus. Und dann haben alle drei Interpreten Dinge Dong gesungen. Da gab es diese dramatische Version von Debbie, die war ja unglaublich dramatisch.
Aber die war sehr dramatisch, ja.
Ja.
Und die dunkle Stimme vor allem.
Ja, wir werden es verlinken. Es ist ein ganz anderer Charakter von Dinge Dong. Dann Albert West und ihr hattet schon beide einen eher fröhlichen Charakter. Das war schon ein bisschen ähnlicher, würde ich mal sagen. Ne?
Aber es ist ja so, es war uns ja auf den Leib geschrieben. Also das Lied war für uns geschrieben. Und da haben wir schon fast gewusst, es geht nicht anders. Das müssen wir gewinnen.
Und dann gab es aus jeder Provinz, es sind 12 Provinzen, Jurymitglieder.
Das hat dann schön angefangen.
Ja. Und das Lustige war ja, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Ich kann mir die haben nicht Punkte vergeben, sondern Rosen.
Ja, das war schrecklich. Also das haben die auch nie wieder gemacht.
Das war der musikalische Bachelor.
Ja.
Ich sag dir, das war furchtbar.
Warum?
Ja, das sind drei Damen mit den Namen auf der Vase
und auf T-Shirts rundgegangen,
ne? Am T-Shirt. Und die Leute haben die Rosen gehabt und die haben die Rosen reinstecken müssen. Und die Debbie hat, glaube ich, ich weiß nicht mehr, 3 oder 4 oder 5 in so einer Vase.
Mhm.
Und die von uns, die war voll. Ganz voll.
Ihr hattet 56 Rosen. Ich habe nachgeschaut. Albert West hatte 33 und Debbie hatte 11.
Ah, naja, du bist mehr.
Ja, und dann war es klar.
Dann ist es losgegangen.
Ja, dann ist es losgegangen. Erzähl mal. Wie, es war ja, glaube ich, nur 3 Wochen Abstand zwischen dem Nationalsongfestival oder so und dann der Auftritt in Stockholm.
Ja, wir haben natürlich überhaupt vorher schon viel, viel zu tun gehabt. Weil alles spielt sich ab im Westen und nicht im Osten. Also wir sind immer wieder hin und her gesaust, weil, wieder nach Hause und dann wieder nach Amsterdam.
Also Osten meinst du Ostniederlande?
Ostniederlande,
Weil ihr kommt aus Enschede, glaube ich.
Ja.
Ne?
Ja, an der Grenze zu Deutschland ist er schon fast. Ja.
Ja,
schon. Und wir waren ja so, bei uns sagt man richtige Tückers, das ist der Name, wenn man im Osten wohnt und geboren ist. Und ein Tück ist ein Sack, ist ein Hosensack oder so. Und dann sagen die, dass mit den Haaren in den Tück geboren, mit den Händen in den Säcken geboren. Also das waren ja, damals waren das ja viele Bauern dort, ne?
Mhm.
Im Gegensatz zum Westen. Und wir sind halt hin und her gesaust jedes Mal und das war schon ermüdend. Ab und zu haben wir ein Hotel dazu bekommen und dann hat Kleidung gemacht werden und Fotos und Interviews und das war eine hektische Zeit. Ja.
Moment.
Ja.
Eure Kleidung wurde extra für den Auftritt gemacht.
Ja.
Es sieht sehr zusammengestückelt aus.
Ja.
Aber ich find's cool. Immer weißt noch.
Es hat ja nicht ausgeschaut. Es ist ja schrecklich jetzt. Aber es wird alles wieder modern. Die werden wieder solche Gym-Shoes anhaben und die werden wieder auf die Art und Weise wieder auf die Bühne treten, vielleicht nächstes Jahr.
Das nehme ich an. In dem Outfit kann ich mir das lebhaft vorstellen.
Und wir waren ja eingeladen, das ist zwischendurch, bevor wir hierher kamen, waren wir eingeladen bei Bückenhans. Und Bückenhans, das waren, ist ein Ehepaar, die haben eine Boutique gehabt damals. Mm. Und die haben Kleidung gemacht. Und die Song Contest Kleidung von mir mit diesen, dieser Bluse, mit den Rosen, mit den Rosen, das haben die gemacht. Und da waren wir jetzt eingeladen, weil die haben eine Dokumentäre gemacht. Und da komme ich auch vor. Weil das ist weg. Und ich weiß nicht, wer das hat.
Ach, das Kleid ist verschwunden.
Das ist irgendwo verschwunden.
Oh, das heißt, wir müssen einen Suchaufruf machen.
Jetzt, das haben sie in Holland schon gemacht, das ist, hilft nichts. Das ist, ich weiß nicht.
Aber das ist traurig, ne?
Das ist schon traurig, aber wir waren eingeladen und das war lustig, weil das war nämlich Urban Street.
Wie heißt
das? Couture.
Urban Couture.
Also, da sind wir zu zweit, haben wir unseren Nachbarn haben wir dann gefragt, ob er vielleicht Kleidung für uns hätte, weil der hat so einen Secondhand-Job.
Ja. Sowas. Also wenn ihr jetzt so Stimmen vom Hintergrund kommt, der Freund mal, von der Getty ist da und zeigt uns jetzt die Fotos. Genau. Sehr hübsch, sehr hübsch. Getty, du bist dann nach Stockholm gefahren mit deiner Gruppe Teach-In. Und wie war diese Stimmung, als du in Stockholm angekommen bist? Das war ja nach dem Sieg von ABBA. Das heißt, der Song Contest hatte durchaus plötzlich auch Pop für die Popwelt und für die Plattenfirmen und für die, es war ja damals eine sehr kommerzielle Popszene, eine große Bedeutung. Ne?
Aber noch lange nicht so wie jetzt, gell? Das kann man nicht mehr vergleichen. Wir gingen wirklich fürs Land. Wir waren sehr stolz, dass wir ein Land vertreten durften. Mhm. Und ich habe jetzt oft das Gefühl, dass viele dieser Sänger oder Gruppen einfach mitmachen, weil sie hoffen, international besser davon zu werden. Gell? Mhm. Also wir waren mehr auf das Land fixiert. Wir haben für das Land gesungen. Und, mir kommt immer vor, jetzt singen die nur für sich selber. Das ist ihnen wurscht, wo die herkommen. Mhm. Aber man kriegt ja nicht mehr, wie sagt man das bei euch, Reklame, wenn man Werbung. Da auftritt beim Song Contest. So viele Millionen Menschen, die das sehen. Ne? Es ist lang nicht mehr so, wie es früher war.
Ihr habt doch sicher auch eine deutsche Version aufgenommen, nehme ich
an. Haben wir auch, ja.
Genau. Also der internationale Erfolg wäre dann wahrscheinlich immer über quasi nationale Fassungen passiert. Aber auch, tatsächlich war es ja auch damals so, dass die Karriere ja bis in die, eigentlich schon bis in die 80er hinein, eigentlich nur im eigenen Land gepusht worden ist.
Ja, Teach-In, weil das habe ich immer nachgeschaut, war ja, also Ding-Dong, Entschuldigung, war ja interessanterweise in den Niederlanden auf Platz 3 der Charts, aber dafür in der Schweiz und in Norwegen auf Platz 1. Also es war schon ein internationaler Hit, Ding-Dong. Mhm.
Ja. Und zwar vor allem in Frankreich, das war interessant. Okay. Weil das war Englisch, ne?
Ja.
Was wir gesungen haben. Und die
Ach so, Franzosen in Frankreich wurde auch eine... Nur die englische,
Version, oder?
Ja.
Ah, okay.
Hat es eine französische gegeben?
Nein.
Es hat eine niederländische, eine deutsche und eine englische gegeben, glaube ich. Ne?
Ja, stimmt. Und genau weiß ich gar nicht, wo wir, wie hoch waren. Ich habe keine Ahnung.
Da fragst du am besten Marco, der ist der Nerd, der weiß
sowas. Ja, genau.
Ja, ich schaue jetzt auf Wikipedia nach, aber das kann jeder Hörer oder Hörerin selber auch machen. Mich würde aber eher interessieren.
Ja, ich muss noch Antwort geben.
Genau.
Auf deine Frage. Ja.
Eben.
Wie das war in Stockholm, meinst du?
Genau.
Naja, das war einfach spannend, aber waren ja nur 19 Länder, ne?
Mhm. Ja.
Also das kann man gar nicht mehr mit jetzt vergleichen, das ist total anders. Und ein großes Orchester mit Dirigent, jedes Land hat seinen eigenen Dirigenten mitgebracht. Unserer war Harry von Hof und es war anders. Man war auch anders gekleidet und die Leute saßen alle und wie in einem Theater. Ne? Und es war einfach, wie soll man sagen?
Gesetzter.
Ja, auch.
aber auf der anderen Seite auch sehr einfach. Da war ein Kreuz da und auf der Bühne und da stellst du dich hin. Und
also es war weniger inszeniert, es war lockerer vielleicht.
Ja. Und es war einfach eine andere Zeit auch.
Darf ich fragen, wie viel Zeit hattet ihr denn für die Orchesterproben? Weil ich glaube ja, das war ja wirklich die Herausforderung, jetzt als Popgruppe jetzt plötzlich mit einem Orchester auftreten zu müssen.
Ja, aber das ist sehr gut gegangen.
Ja, das haben wir gemerkt.
Wir durften ein Tape mitnehmen, also ein Band. Und da drauf war die Rhythm Sexy, also da war Schlagzeug, Bass und Gitarre drauf. So wie ich bis jetzt weiß. Das war notwendig, wegen der Zeit.
Ah, ja.
Dass das okay ist. Aber das Orchester hat jeden Morgen, das war das Schreckliche, wir mussten immer, weil wir das Erste
auftreten mussten. Ja, Start Nummer 1, ne? Genau.
Waren wir auch in der Früh als Erste bei den Proben.
Wann begann das? Um 9 Uhr?
Ja, so und jetzt 9 Uhr, 10 Uhr.
Und früh aufstehen war schon damals nicht deine Stärke.
Nein. Aber wir haben ja diese Wachhunde gehabt von der Plattenfirma. Mhm, okay. Die sind dann da in der Lobby gesessen und haben dann gesagt, und jetzt ins Bett.
Also die Delegation hat auf dich aufgepasst.
Ja, natürlich. Das war ein bisschen anders wie jetzt auch.
Weißt du, wie viele Leute damals mit euch gereist sind, die jetzt Plattenfirma vom Rundfunk?
Oh, da waren schon einige mit. Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren einige mit, aber lang nicht so viele wie jetzt. Mhm. Weil da gibt es ja das, weil du sagst Stockholm, ne? Da gibt es ja diese Geschichte von. Man hat dann in einem großen Saal, einen großen Raum, ist mir dann eingeteilt worden für jemanden, der dann mich schminkt und meine Haare macht. Und das war dann mit dem General. Da haben wir, da musste ich dorthin und ich habe mich gesehen und mir gedacht, ich wäre wahnsinnig. Ich schaue nicht mehr aus, so wie ich aussehe, gell? Einen Topf auf dem Kopf gehabt und ich nicht. Und dann haben wir auch noch auftreten müssen für, also General, wie sagt man dabei?
Generalprobe.
Probe. Und alles ist schief gegangen.
Das ist, du weißt, im Theater heißt es, misslungene Generalprobe ist die erfolgreiche Premiere. Ja.
Aber das war ja so witzig, weil es hat wirklich nicht mehr geklungen. Es war nichts mehr da. Es war einfach nicht so, wie es sein hätte müssen. Und wir waren ganz fertig, ich überhaupt. Ich habe nicht aufhören können zum Weinen. Und dann haben die mich ins Hotel geschickt und gesagt, du musst noch eine Stunde schlafen, schön ruhig. Man ist natürlich zum Schluss schon fast fertig, gell? Und dann mit der Generalprobe auch noch sowas. Und auch es war einfach nichts mehr da, was sein sollte für den Abend. Aber dann schlussendlich ist es doch gelungen, gell?
Also mein Fazit ist ja, dass es tatsächlich ja auch der Druck auf die Interpretinnen und Interpreten genauso groß war wie heute.
Oh ja.
Ich glaube nur, dass die heute von vornherein besser gecoacht werden. Also dass die,
ja, na, ich weiß,
dass man weiß, worauf man sich einlässt.
Damals, glaube ich, war das gar nicht so. Ja, das kann schon so sein, aber wir waren ja damals in dem Green Room. Hinter der Bühne und da hat niemand mit dürfen, auch nicht von der Plattenfirma, nicht der Producer, nicht der Komponist und so weiter. Die haben das nicht wollen, weil sie gesagt haben, die Gruppen müssen Ruhe haben. Das ist nicht gut. Wenn der Komponist und der Texter und der Producer und die Plattenfirma alle zusammen, das macht die Gruppen und den Sänger, Sängerin nur nervös. Und ich finde, das ist wahr. Und jetzt sitzen die ja im Saal.
Und werden
beobachtet. Du kannst sie ja immer anschauen, ne?
Es war ja der 1975er Song Contest überhaupt ein bisschen so umstritten, ne? Was interessant ist und gleichzeitig ein sehr aufmerksam erregender, weil durch ABBA und durch die Mega-Erfolge von ABBA war ja die Aufmerksamkeit sehr groß.
Ja.
Es war ein Hype, glaube ich, in ganz Europa über den Eurovision Song Contest. Und gleichzeitig gab es, und das ist immer, wenn Hypes, auch ganz starke Proteste dagegen. Und gerade in Schweden hat es ganz viele Demonstrationen, ein alternativer Song Contest.
Ja, ich kann mich erinnern,
hat sogar dazu geführt, dass Schweden dann 1976 nicht mehr mitgemacht hat. Also die waren sogar erfolgreich eine Zeit lang. Öffentlich-rechtlich darf bei Commerz nicht mitmachen und so Sachen. Die Deutsche, die Joy Fleming, die war mit Bodyguards, weil es Morddrohungen gab von Jürgen Markus-Fans und all das. Wie hast du das erlebt? Und Türkei war zum ersten Mal dabei, das war ja auch eine Aufregung.
Ja.
Genau, und deswegen hat Griechenland dann
ausgesetzt.
Deswegen.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war schon komisch, die Bader-Meinhof-Gruppe.
Ja.
Die haben gesagt, sie werden da irgendwas machen in Schweden. Die
RAF, ja.
Und das war dann alles sehr abgesichert. Und bevor die Leute hinein durften, jeder musste hinaus und die Polizei mit Hunden hinein und schauen, ob da irgendwo etwas ist. Und der aus Israel, der ist ja bis zum Klo, hat der Kameras gehabt. Also das war schon, aber irgendwie ist es an mir vorbeigegangen und ich habe mir gedacht, na, werden wir schon sehen.
Konntest du dich fokussieren auf deinen Auftritt und den Song?
Ja, natürlich. Ja. Ich meine, ich habe gedacht, es hat ja keinen Sinn. Das ist gleich, wenn du ins Flugzeug einsteigst und denkst, oh Gott, wenn das hinunterfällt, dann sind wir alle auf einmal weg, gell?
Du bist da sehr gelassen sozusagen.
Ja, ich habe gedacht, naja, wenn da eine Bombe wäre, dann fliegen wir halt alle miteinander in die Luft. Gell?
Sagt sie auf gut Steirisch. Gell? Also, aber wieso du Steirisch sprichst, das werden wir später noch beleuchten. Ja. Ich wollte zuerst diesen Eurovision-Block und dann
natürlich
die noch viel interessantere Person, gell, die Kaspers. Es gab einen großen Konkurrenten.
Ja.
Beim Eurovision, das war Großbritannien, die mit The Shadows angereist sind, die frühere Band von Cliff Richard, allerdings ohne Cliff Richard. Und ihr habt da wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen gehabt beim Punktewertung, die auch noch zum allerersten Mal die 12 Punkte beinhaltet. Das war ja das allererste Mal 1975, dass es 12 Points gab.
Ja, ja.
Aber hast du da eine Erinnerung daran? Oder?
Natürlich.
Ja?
Wie hat er? Hank Marvin.
Ja.
Das war der Sänger.
Genau.
Und Hank Marvin, ja, die sind natürlich, die haben schon Jahre und Jahre, da haben wir nur so hinaufgeschaut zu denen, gell? Und die haben aber gleich gesagt, ihr werdet gewinnen. Die haben das von Anfang an gesagt.
Oh.
Und die waren auch sehr nett zu uns und haben auch einen sehr guten Kontakt gehabt mit ihnen. Nicht mit der Joy Fleming, weil die hat, glaubt, sie ist ja... Jetzt müsstet ihr mein Gesicht sehen, ist echt. Aber das war schrecklich, die Frau. Der ist doch herumgegangen wie die Königin. Und gesagt, ob sie die Königin von Holland wäre. Sie hat mich nur blöd angeschaut. Aber nein, das war keine nette Dame. Nein, Entschuldigung. Aber,
ja, das finde ich lustig, sowas.
Das ist so zwischendurch. Aber dann ist es wirklich so weit gewesen und wir waren so froh, dass wir anfangen durften, weil das, ich habe immer gesagt, oh, ich freue mich so, weil dann ist es weg. Weißt, man kann dann den guten Auftritt machen und wir haben natürlich auch ein gutes Lied gehabt, gell? Zum Anfangen.
Ja. Naja, ist also super Opener, ja, sicher, ja.
Und das ist dann gut gegangen, das war dann klasse und ich bin hinten hin und her gegangen und das Schöne war, da ist der Hank Marvin, naja, ich habe nicht gewusst zuerst, wer es war. Er hat nämlich ein Handtuch über dem Kopf gehabt. diese Person. Und ich mir denke, wer ist denn das? Und dann habe ich so unter das Handtuch geschaut, das war der Hank Marvin. Und der ist so nervös gewesen. Er hat gesagt, ich weiß nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, wie der Text ist. Ich habe keine Ahnung. Der war total panisch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du lass das jetzt, das weißt du doch. Du hast das ja gelernt, das von schon vorher. Aber du kannst das jetzt nicht, weil du die anderen hörst. Das geht nicht. Da muss man Vertrauen haben in sich selbst. Musst du das vorstellen, das habe ich zu ihm gesagt.
Lustig. Ja. Also Hank Marvin hat die gleichen Symptome gehabt wie Cliff Richard. Der soll ja auch so wahnsinnig unter Lampenfieber gelitten haben beim Song Contest. Und
hattest du Lampenfieber?
Nein, ich kenne das nicht.
Okay.
Das Einzige ist, dass es anfängt zum Rummeln im Bauch.
Mhm.
Und dann habe ich mich ein bisschen entfernt, habe gedacht, so, und jetzt geht's wieder.
Also der berühmte Toilettengang vom Auftritt, den habe ich schon öfter gehört.
Also das ist mir dann lieber, wie wenn ich so nervös bin. Ne?
Das ist richtig, ja. Hattest du ein Lieblingslied von den anderen Ländern? Hast du heute noch so einen Song von 1975, wo du sagst, das hat mir damals gut gefallen? Oder hast du gar nichts
zu tun? Mir hat es sehr gut gefallen, nämlich überhaupt die Shadows haben uns sehr gut gefallen. Mhm. Und wir haben uns gefallen, die waren dann auch zum Schluss im Hotel. Als Einzige sind die zu uns gekommen zur Afterparty.
Ah, sehr schön.
Ins Hotel.
Sie sind die Einzigen, die gekommen sind. Interessant. Ja. Ja. Weil einer meiner Lieblingssongs, oder meine Top 10 Songs, ist aus dem Jahr, das ist Italien, Doris und Dori Ghezzi und Wes mit Era. Wir sind dann Dritte geworden, genau.
Das war lustig, weißt du warum? Also das kann man nicht mehr erinnern.
Ach.
Ich kann mich erinnern, dass ein dunkler Mann war mit einer blonden Frau.
Ja, genau. Das ist richtig.
Das Einzige, aber das Lied nicht. Ich war viel zu viel mit mir selber beschäftigt wahrscheinlich. Aber wie das dann mit der Generalprobe so schrecklich war, da waren die Journalisten in der Halle und die haben einen Pool gemacht. Und da haben sie zu mir gesagt, ob ich auch mitmache, gell? Da habe ich gesagt, ja sicher mache ich mit. Und ich bin ja nur gerührt, weil es so schlecht gegangen ist. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt nicht in mich selber glaube, an mich selber glaube, dann geht's nicht. Dann habe ich gesagt, also wir werden gewinnen, habe ich gesagt. Dann habe ich gesagt, die Italiener Zweite und die Engländer Drei.
Da warst du gut unterwegs.
Und am Abend habe ich dann das ganze Geld auch noch eingesammelt.
Yes!
Weil ich war die Einzige, die ersten drei gut gemacht
hat. Eine zusätzliche Motivation, dann gut zu singen. Ja.
Und den anderen Mut zu machen.
Ja, sicher.
Als dann klar war, die Niederlande gewinnt den Eurovision Song Contest, wie war das Gefühl? Kannst du dich erinnern? Oder ist das?
Ja, ich kann mich schon erinnern. Ja? Es war natürlich schon spannend mit den 12 Punkten und so. Aber das war nämlich schrecklich, weil ich habe wirklich sehr brav bin ich gewesen, habe ich aufgehört ein bisschen zum Rauchen und gedacht, ich muss schon mit wegen der Stimme. Und dann geht da eine Dame zum Schluss herum mit so einem Bauchtisch, weißt du, oder wie sagt man das dazu?
Bauchladen.
Das waren alles Zigaretten. Und die hat mir eine angeboten und vor lauter. Und dann war es schon wieder vorbei. Schrecklich. Aber
also du hast wegen dem Sieg zum Rauchen begonnen wieder?
Na, ja, weil wenn ich mir das kann man sich ja jetzt nicht mehr vorstellen. Du musst dir mal vorstellen.
In einem Studio am Bauchladen
mit einem Song-Contest.
Also im Green Room war erlaubt zu rauchen. Damals,
ja,
ne?
Das war überall erlaubt zu rauchen in den 70ern. Gerade, dass sie nicht auf der Bühne rauchen durften. Das durften sie nicht. Aber
wir haben Zigaretten ausgeteilt. Backerl.
Oh.
Und im Saal, in den Saal geschmissen.
Ja, aber rauchen durfte man sie nicht.
Zur Reklame, das war nur Reklame. Gell? Mhm.
Das war das ein Sponsor? Oder?
Das war so ein Ort, ja. Aha. Und das war Colloas, das kann ich mich noch erinnern. Man denkt, na, das haben wir zu stark, die rauche ich nicht.
Das ist keine Werbung. Das ist keine Werbung. Nein, ich sage das jetzt nochmal, das ist keine Werbung.
Nein, das ist keine Werbung, das ist einfach ein das Wort.
Sie müssen jetzt einen Warnhinweis, glaube ich.
Das ist ein Wort, irgendein Wort.
Die EU schreibt das vor, ja. Und dann noch einmal. Haben
wir natürlich noch einmal singen müssen.
Ja, genau.
Das war euphorisch und ich weiß nicht mehr. Ich bin eigentlich ein sehr nüchterner Mensch. Und da haben wir gedacht, ach, jetzt gehst du noch einmal raus, jetzt singst du noch einmal den Gedanken. Aber ich habe dann zweimal denselben Vers gesungen. Und dann haben wir gedacht, naja, das hört doch niemand mehr.
Und es ist
wir
aufgefallen.
Haben eh schon gewonnen.
Ja, genau.
Wurscht. Wurscht, jetzt ist egal.
Aber wenn du das zurücksehen würdest, dann singe ich zweimal das Gleiche, aber... Das war damals schon so, dass damals mochte noch die Journalisten und Fotografen hinauf auf die Bühne. Das gibt's ja jetzt auch nicht mehr. Das sieht man noch immer Fotos von uns. Das stehen alles Leute um uns herum. Und das Einzige, was wir bekommen haben, waren ein paar Blummerln. Und das war dann für den Komponisten, Textdichter und Arrangeur.
Genau, die haben ja dann einen Preis bekommen.
Komponist, Textdichter, Producer. Und die haben dann so einen Preis bekommen und wir nur Blumen, aber die sind schon lange verwendet.
Ich glaube, es war eine Plakette damals.
Ja, es war eine Plakette, ja.
Ja. Jetzt bist du der Nerd, ich wusste das nicht.
Ja, schau, weil ich die Sache auch mal bis zu Ende schaue, deswegen.
Ja, und dann zurück in die Niederlande. Und wie war der Empfang nach dem
Sieg? Das war schon was, mein Lieber, da auf dem Schiphol-Flughafen. Ich weiß nicht, wie viele Leute. Das war wahnsinnig. Das war einfach, wir haben eigentlich, wie soll man sagen, wie beim Fußball, gell? Weltmeister geworden oder so. Weltmeister ist, das ist zu hoch gegriffen.
Europameister,
sagen wir.
Oranje.
Oranje war oben. Ja. Und das war wunderschön. Gell? Aber dann kommt natürlich der Moment, dass man, wo man auch geht und steht, erkannt wird. Und vor allem in Enschede, weil wir waren ja sehr stolz alle, dass wir aus dem Osten, die Weisen aus dem Osten, gewonnen haben. Und dann habe ich meine Freundin immer gefragt, ob sie nicht für mich einkaufen geht, weil sonst komme ich nämlich nicht heim. Die hat dann die...
Da hättest du vielleicht auf die Künste der schwedischen Make-up-Artisten und Friseure zurückgreifen müssen, die dich so schminken, dass du dich selbst nicht mehr kennst.
Aber die hätten mich sowieso erkannt.
Das war ein Wahnsinnshype.
Nein, das war schön, es war schon schön. Aber es war auch sehr ermüdend.
Aber ich glaube, wir kommen jetzt auch zur Privatperson, Gete Kaspers, und ich glaube, die ist sehr interessant. Mhm. Wie kommt es überhaupt, dass du in Graz geboren wurdest?
Ja, und das ist jetzt so schade. Ich habe gerade eine Biografie heraus und ein Buch, und das ist aber nur in Holländisch, gell?
Ja.
Also das ist,
gibt es Pläne, das Deutsch zu
übersetzen? Nein, bis jetzt nicht, weil es hat sich irgendwie ein bisschen verlaufen, weil dadurch, dass natürlich Holland jetzt gewonnen hat, es auf einer Seite schade ist, ich habe genug Reklame bekommen in Holland, aber es könnten mehr verkauft werden. Aber bitte, das kann noch immer, nächstes Jahr auch.
Aber bei uns kann man erzählen.
Bei uns kann man erzählen,
im Podcast.
Ja. Aber ich bin natürlich, meine Lebensgeschichte steht da drinnen.
Wir verlinken es auf jeden Fall. Also alle, die so irgendwie halb der Niederländisch mächtig sind, und das können viele deutschsprachige Menschen verstehen, ja einigermaßen gut Niederländisch. Wir werden es verlinken, da wo man es bestellen kann. Ja.
Sowieso pol.com.
Aber jetzt... Meine Frage war, wie kommt es, dass Gete Kaspers, eine niederländische Gewinnerin von 1975, in Graz geboren wurde?
Ja, das ist meine leibliche Mutter, ist dann noch nach dem Krieg nach Graz, weil da hat sie hat nämlich schon einen Sohn gehabt von einem österreichischen Soldaten und hat dann aber nicht nach Graz gekonnt, weil die Grenzen, glaube ich, zu waren. Und inzwischen hat sie dann einen anderen Mann kennengelernt, aber trotzdem war sie nicht mehr verlobt mit dem Herrn aus Graz. Und da ist dann passiert, gell, irgendwo. Und da bin ich dann, sag mal...
Hast das Licht der Welt erblickt.
Noch nicht, weil dann ist sie erst mit dem Zug nach Graz gefahren und hat ihm nicht erzählt, dass sie schwanger war von mir. Okay. Sie hat geglaubt, ich bin der Kuckuck. Sie war der Kuckuck, sie ist jetzt da unten hinein. Aber da haben sie sich dann im Krankenhaus, wie ich geboren war, haben sie dann, irgendjemand hat, ein Assistent hat sich versprochen und gesagt, das ist kein 7-Monat-Kind, das ist ein 9-Monat, das ist ein monatiges Kind.
Oh.
Und dann war es los, gell, dann ist es losgegangen. Dann hat er das nicht akzeptiert und dann bin ich in ein Kinderheim gekommen, in Maria Trost in Graz. Mhm. Da war früher auch ein Schlüssel oben in Maria Trost und das war früher so ein Kinderheim, Waisenheim. Und da bin ich reingekommen und mit 3,5 Monaten hat mich die Frau Hauser, die meine Pflegemutter, dort herausgeholt mit der Regina, unserer Haushälterin. Und dann bin ich nach Weiz gekommen. Und dann bin ich aufgewachsen als Hauser Gerti.
Gerti Hauser war der Name.
Hauser. Mhm. Ja. Und Kindergarten, dann Volksschule. Aber in der Hauptschule auf einmal habe ich nicht mehr Hauser heißen dürfen. Habe ich den richtigen Namen von meiner Mutter wieder gehabt. Der lag.
Also das war nicht deine Entscheidung, den Namen der
Mutter zu nehmen? Nein, das hat dann offiziell vom was ist, hat das...
Also Behörden haben dir das gesagt.
Standesamt dann wahrscheinlich,
ja. Ja, naja, Hauser war mehr der Hausname, sagen wir. Und dann habe ich auf einmal der Lag geheißen und dann haben die gleichen Schülerinnen und Freundinnen gesagt, ja, warum hast denn du jetzt der Lag, du hast ja immer Hauser geheißen. Und dann habe ich das auch wieder ein bisschen erklären müssen. Und das war ein bisschen eine komische Zeit eigentlich. Aber die Mama wollte mich adoptieren, ist aber nicht gegangen, weil sie nicht verheiratet war. Und hätte sie jemanden gebraucht, der die Vaterstelle übernimmt, das hat sie ihrem Bruder gefragt, der hat das nicht wollen. Und so bin ich eigentlich immer Pflegekind geblieben. Und dann ist auf einmal meine Mutter aufgetaucht, meine
leibliche Mutter. Wie
alt warst du da? Da war ich so 16, 15, 16, so in der Richtung.
Also schon pubertierend sozusagen.
Ach du mein Gott, und wie? Ja. Also damals, ich habe halt immer, mir war es immer lieber mit den Jungs, da habe ich viel mehr Beziehung gehabt, gell? Da war nichts los weiter, immer nur Freundschaft. Aber das ist halt ein bisschen, in der Zeit damals hat man das nicht ganz begriffen, gell? Und ich habe das ja später noch immer gehabt, gell? Jahrelang nur mit Musikern gearbeitet, als einzige Frau. Und das hat mir immer besser gefallen als wie 6 oder 7 Damen. Weil das ist ein bisschen komplizierter, gell, mit Frauen. Und das war damals auch so. Ich habe pubertiert und war für meine Pflegemutter war sehr schwer. Aber die Fürsorge, sagen wir Kinderfürsorge, in Graz, die haben gesagt, das Kind gehört zur Mutter, da hast du nichts zum Sagen gehabt, gell?
Also die Meinung von dir ist gar nicht gefragt.
Nein, das ist,
du wärst lieber in Graz geblieben oder in Weiz geblieben.
Ich wäre sicher wahrscheinlich nicht gleich nach Holland gegangen, weil ich war ja mitten in einem Hasnerplatz für Kindergärtnerin gelernt, die Schule, Hasnerplatz in Graz. Und war aber dort genau 2 Jahre. Also ich war nicht lange nicht fertig mit meiner Ausbildung. Und das hätten sie nicht tun sollen. Gell? Sie hätten mir die Ausbildung fertig machen lassen sollen. Und dann, okay, dann hätte ich mich selber entschließen können. Ne? Und das war aber nicht drin. Und dann bin ich nach Holland gekommen und habe gedacht, was mache ich jetzt?
Quasi ins kalte Wasser geworfen worden. Und du sprachst ja auch kein Holländisch.
Nö. Ich habe überhaupt nichts... Da sind immer Leute gekommen, die haben über mich gesprochen und mir angeschaut und ich habe mir gedacht, ich verstehe es nicht. Oh je.
Und du hast dann bei der Mutter gewohnt?
Ja, bei der Mutter und dann auch in einer großen Familie. Ich bin ja allein aufgezogen, gell, in Weiz. In einer Lehrerfamilie. Ach du meine Güte, das war schon ab und zu sehr streng. Das wirst du dann im Buch lesen, weil du ja Holländisch kannst.
Ich habe jetzt das Buch bekommen, ja. Und wie ist das Verhältnis zur Mutter dann besser geworden oder war es immer etwas schwierig?
Es ist zeitweise gut gewesen, aber im Allgemeinen war ich sehr oft weg und habe irgendwo ein Zimmer gemietet.
Warst du ein bisschen so eine Frau, die immer ein Zuhause gesucht hat, oder?
Ja, das habe ich gefunden, nämlich damals bei der Familie Gasbeck, also die, wo mit John, mit Johnny, da war ich sehr lang zusammen mit ihm, ist meine Familie geworden, gell? Das habe ich schon so eine Art Familiengefühl gehabt.
Also Teach-In ist dann sozusagen dein Zuhause geworden, oder?
Und dann ist Teach-In natürlich ein bisschen mein Zuhause geworden, aber man ist immer wieder... Ja, man zerstört so ein Kind, gell? Das ist nicht gut. Weil ich habe dann nicht gewusst, ja, bin ich jetzt Österreicherin oder bin ich eine Holländerin? Ich bin dann auch in kürzester Zeit habe ich einen holländischen Pass gehabt, weil meine Mutter Holländerin war. Das hat sie alles so... ich verstehe das nicht, dass man das überhaupt so gemacht hat, aber...
Damals waren es natürlich komplett andere Zeiten.
Das waren auch andere Zeiten, ja.
50ern, 60ern, da war das einfach üblich, dass man mit Kindern drüber fährt. Und das Wichtigste war mal, sie müssen zu den leiblichen Eltern und aus.
Ja.
Und
Naja, den Vater habe ich nie gekannt.
Ja.
Den habe ich nie gekannt. Aber ich glaube, mir hat das immer geholfen, dass ich eigentlich sehr optimistisch immer war und gedacht habe, naja, wird schon wieder gehen, gell?
Hattest du schon, wann hast du eigentlich damit singen begonnen? Und mit einer musikalischen
Ausbildung? Naja, mit 19. Mhm. Weil ich habe dann gedacht, ich muss ja Geld verdienen. Also, und ich habe dann in Weiz damals einen Song Contest gewonnen, im Kulturhaus in Weiz. Und haben wir gedacht, ich kann sicher singen.
Wie alt warst du da?
15, so.
15, ja, sowas. Ja, so.
Also du hast schon früher gesungen.
Okay, ja, ja. Aber gesungen habe ich schon im Kindergarten, gell?
Und hast du gewusst, dass du eine gute Stimme hast, oder?
Ja, das haben sie mir immer gesagt.
Okay.
Sie haben immer gesagt, du wirst sicher nicht Kindergärtnerin. Ich bin immer mit meiner Gitarre gesessen und habe François Hardy gesungen.
Ah, ja.
Frag den Abendwind und so. Also das war ein bisschen so mein Ding. Und die haben immer gesagt, du wirst keine Kindergärtnerin, du wirst Sängerin. Also die haben schon irgendwie einen Blick voraus gehabt, den ich nicht gehabt habe. Keine Ahnung. Aber in Holland habe ich irgendwas, ich habe in Holland irgendwas tun müssen, gell? Und dann habe ich gedacht, naja, sie haben eine Sängerin gesucht in der Band, in einer Band. Und so bin ich dann Sängerin geworden, gell? Zuerst einmal zwei Liedchen.
Und war das gleich Teaching oder hattest du davor auch noch andere?
Das war gleich Teaching. Viel später.
Okay, okay.
Teaching war viel später. Es hat ja dann, wir waren ja auch viel in Deutschland, haben wir gearbeitet. Das war die Monatskontraktarbeit in Danzigs. Und da hast du die ganze Woche am Abend spielen müssen. Montag war freier Tag. Und
immer in anderen Städten? Also so
ja, in verschiedenen Städten. Mhm. Wir waren in Memmingen, in Stuttgart.
Hat diese Band geheißen oder habt ihr einen Namen gehabt? Oder?
Ja, wir haben damals einen anderen Namen gehabt. Den wird nicht jeder kennen. Wir waren selber nicht mehr genau. Okay. Wir haben verschiedene Namen gehabt.
Aber der Johnny Hasbeck war damals schon dabei?
Ja, ja. Wir waren immer zusammen, ja.
Okay.
Schon, ja.
Und wie ist dann, 1973 seid ihr dann zu Teach-In, ne?
Wir sind aus Deutschland gekommen, weil der Art Wehing, der war ja auch in Teach-In mit dem Song Contest, der hat damals, der war dann auch in Deutschland dabei mit der Band und der hat aber, was hat er müssen? Zum Militär, ja, er hat zum Militär müssen. Und da haben wir gedacht, naja, dann werden wir schauen, ob wir was anderes finden. Weil es war dann, ist ein bisschen, hat sich dann zerstreut, die Gruppe. Und so sind wir dann eigentlich zu Teach-In gekommen.
Die hatten ja schon
vorher
andere Sängerin gehabt. Genau.
Ja, die haben auch schon Sängerin gehabt. Und das war so Schulband.
Mhm. Und ihr hattet es aber dann relativ bald eigentlich... auch Chart-Hits, ne? Bevor Ding-Dong noch kam.
Ja. Naja, wir haben dann Fly Away, das war unser erster Hit. Und den haben wir schon vorher viel gesungen in Danzigs, weil der Danzig-Arbeit, also jedes Wochenende Danzig, Hochzeiten, Kermis.
Ja, Volksfeste.
Volksfeste. Also da hat man das Geld verdient, gell?
Ihr habt das in erster Linie auf Englisch gesungen damals.
Ja, wir haben das von Anfang an schon, also Fly Away, das war das Erste.
Mhm.
Und dadurch sind wir bekannt geworden.
Dancings, habt ihr dann Englisch gesungen
Englisch.
Oder Holländisch?
Englisch und Holländisch, also alles was so. Mhm. Wir waren so eine Coverband, gell? Wir haben
ja. Und dann in der Summer Night war gleich der Nächste.
Ja.
Und da seid ihr auch in die Hitparaden ordentlich reingekommen.
Ja,
ne?
Fly Away war 5. Platz. Ja. Und ich glaube, das war Dritter.
Hier steht dritter Platz, ja genau.
In der Summer Night. Und so waren wir natürlich schon bekannt. Mhm. In Belgien und in Holland.
Mhm.
Und deswegen haben die uns gefragt, ob wir mitmachen wollen bei der Vorrunde. Ne?
Genau, und jetzt machen wir wieder den Bogen und kommen wieder zu dem Moment zurück, wo du nach dem Song Contest in Holland zurückgekommen bist.
Ja.
Du wurdest in den Supermärkten erkannt, du warst berühmt.
Ja.
Und wie ging es weiter mit Teach-In?
Naja, wir haben dann eine Tournee gemacht durch die Türkei, das war sehr schön.
Mhm. Es gibt ja sogar eine türkische Coverversion von Ding-a-Dong.
Ja, das ist die Sängerin, die war auch dabei.
Ja.
Die war auch mit. Das haben wir teilweise mit Bus und teilweise mit dem Flugzeug. Da haben wir dann die großen Städte alle angetan und das war das in
großen Hallen oder in einem Sportkomplex oder. Und das war schon ganz interessant. Das war eine interessante Zeit. Aber sehr lustig. Man hat etwas gesehen, was wir nicht kannten damals. Dass die Männer alle sich anbusseln und die Händchen halten und
orientalisch.
Und da haben wir gesagt, ja. Haben wir so zueinander gesagt, mein Gott, sind das wirklich alles Schwule oder wie? Oder wie?
Und später passierte das gleiche in Amsterdam.
Aber später.
Aber weißt du, das ist bei Türken normal.
Ja, ja.
Wir haben das nicht gewusst. Ja. Die sind viel anhänglicher, die Männer auch. Aber ich hab fast keine Frauen gesehen bei den Konzerten, gell? Mhm. Das war komisch. Und sehr viel Militär. Die sind alle herumgestanden und.
Es war ja damals noch Militärdiktatur in der Türkei.
Ja, aber komischerweise haben wir das nicht so gemerkt. Nur bei Auftritten.
Es war auch in Europa eigentlich durchaus noch Normalität. Also wir reden jetzt von den 70ern. Portugal war noch, Spanien war noch. Also es war jetzt nichts Ungewöhnliches, auch in Europa.
Aber was lustig war, ich habe das dann einstudiert mit einem Freund. Der hat eine Freundin gehabt, das türkisches Mädchen. Und die hat das als aufgeschrieben. Und dann habe ich das phonetisch aufgeschrieben und gelernt. Und dann hab ich jeden Abend, wo wir aufgetreten haben, habe ich die Leute in Türkisch angesprochen.
Oh.
Dann habe ich gesagt, Merhaba. Und dann haben die alle geschrien, Merhaba. Dann habe ich gesagt, Nasolsnus. Wie geht's euch? Und dann habe ich den Rest und jetzt irgendwo ist es nicht mehr drinnen. Hollanda, Danzis, Lareko, Tschuktilalam, Gitterdick. Und was, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, weil da waren noch viel mehr.
War das auch der Hype, weil die Türkei das erste Mal den Song Contest zeigte 1975 und deswegen war sie vielleicht dazu bekannt?
Das kann sein, aber...
Mit Sicherheit.
Weißt, die Set war ja schon sehr populär in... Die T-Set, ich weiß nicht, ob Sie das in Österreich auch kennen.
Ich kenne es natürlich, ja, ich weiß nicht.
She likes sweets.
Ja. Ja, es war ja auch die holländische Musik in den 70ern, war überhaupt international sehr erfolgreich.
Ja.
Venus,
genau.
Wenn man an Golden Earring und so. Ja.
Und das, ich glaube, das wird es auch gewesen sein. Mhm. Aber es war sehr lustig und es war interessant, dass wir das miterlebt haben, gell? Damals noch die Türkei und dann sind wir teilweise mit dem Bus und dann ist da ein Mann gestanden mit fünf Frauen. Dann haben die Jungs gesagt, mein Gott, das wollen wir auch. Das hat es damals noch gegeben, gell?
Und gleichzeitig in Österreich war überhaupt keine oder kaum Aufmerksamkeit, dass ein Graz-Geborener den Song Contest gewonnen hat. Mag das daran gelegen haben, dass 1975 Österreich auch gar nicht mitmachte?
Ja, komisch. Ich habe damals schon in Schweden, Herr Sunnizer, die haben damals das Mikrofon geliefert.
Das haben sie noch 2019 auch gemacht.
Ja, naja, das habe ich dann. Ich habe noch mit diesem Herrn Kontakt gehabt. Ich hab ein goldenes Mikrofon bekommen von ihm, das mit dem ich gewonnen habe, wo es auch weg ist. Ich keine Ahnung, wo das ist. Vielleicht ist es bei meinem Ex, das könnte auch sein. Und ja, und dann haben wir natürlich auch noch die Tournee gehabt durch Schweden, Norwegen. Das war auch sehr schön.
Wobei natürlich dann die bekannt sind dafür, dass sie ja Eurovisionsverrückt sind. Also
ja.
Dementsprechend.
Wir haben da oft draußen aufgetreten für sehr viele, tausende Leute. Und das war auch schön. Und dann war es so, dass ich, wie man jetzt sagt, einen Burnout gehabt habe.
Wie lange war das nach dem Song Contest? So,
naja, das ist ungefähr ein Jahr danach oder so. Und nach dem, sagen wir, Tournee durch Schweden, Norwegen. Und ich war eigentlich ausgebrannt, abgebrannt.
Ausgebrannt, ja.
Und habe gesagt, jetzt möchte ich einmal 2 Monate nichts tun.
Also ich kann mir vorstellen, ich komme jetzt ganz direkt gerade von einer Mini-Tournee mit nur 3 Terminen und ich fand das schon mega anstrengend, jede Nacht in einem anderen Hotel. Damals waren die Umstände wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer mit dem Bus oder mit den irgendwelchen langsamen Zügen von Stadt zu Stadt.
Wir sind dann in Schweden, wir haben selber gefahren und die Roadies, die das alles aufbauen, die sind mit dem Bus gefahren, wo alles drinnen war. Aber es ist nicht nur das gewesen, es war das ganze Jahr so hektisch, gell?
Ja.
Und ich habe ein Problem gehabt mit diesen Hotels. Und dann war das Klo links und dann war das Klo rechts. Und ich habe dann immer gesagt, ich brauche da ein Spläche, ein bisschen ein Licht, dass ich, wenn ich in der Nacht aufwache, dass ich weiß, wo ich bin. Weil das Dumme ist, dann bin ich aufgewacht und denke, ich muss unbedingt aufs Klo. Und dann habe ich nicht gewusst, wo jetzt wieder der
Lichtschalter.
Wo der Schalter ist und also schrecklich. Und man ist dann immer in einem anderen Hotel. Und da bin ich schon mal in einem Kasten gelandet, gell? Dass ich geglaubt habe, dass das im Klo war. Also man ist dann wirklich total durcheinander.
Ja, aber das ist
und
ja
Gott auch sei Dank bin ich auf zeitig aufgewacht und denke, Gott, das stimmt was nicht.
Aber das ist ja eigentlich auch dramatisch, weil du hast ja vielleicht dann auch, vielleicht nicht bewusst oder unbewusst, bemerkt, dass dieses Tourneeleben, diese Popwelt auch gar nicht deine Welt ist.
Nee, das stimmt schon. Ja. Wir haben natürlich sehr viel miteinander Spaß gehabt, gell? Wir haben auch sehr viel Spaß gehabt. Aber das wenigen Schlaf und dann immer wieder woanders. Und dann waren wir zum Beispiel in Paris, das war interessant, in Lafayette. Das ist ein großes, hohes Hotel, ich glaube mit 30 oder 25 verschiedenen Dingen. Und da waren wir im 24. Stock. Und wir haben Geld verdient, aber wir haben keine Zeit gehabt zum Ausgeben. Also der John und ich haben gesagt, wir nehmen uns jetzt einmal etwas auf dem Zimmer, ein Essen. Das war schon lustig, weil dann kommen sie mit diesen großen Glocken, da kommt so ein Herr reinfahren mit den weißen Handschuhen und dann schaut man über ganz Paris. Gell? Das waren schon extravagante Sachen. Aber dann fahren wir mit dem Lift hinunter mit einer Lift oder Aufzug?
Beides geht.
Geht. Und dann kommt da so ein Herr herein mit einer Tasche, Aktentasche, ganz nett. Und dann ist bei jedem, gestern habe ich das noch erzählt, und bei jedem Station, kannst du dir vorstellen, geht das so. Und dann sagt einer von uns, welcher Trottel hat da auf den ganzen Knopf, den Knopf gedrückt? Und wir sind unten und der Herr steigt aus. So, ich weiß nicht. Das war Holländer.
Oh. Sag, irgendwann war es dann aber auch aus mit Teach. Wie kam es dazu? Habt ihr euch dann einfach nur aufgelöst oder war dann auch künstlerisch dann auch das Ende erreicht?
Es war so, dass man eigentlich, das ist wie in jeder Familie. Bei uns sagt man immer, glaube ich, 2 oder 3 Tage zusammen und dann muss man schauen, dass man wieder woanders hinkommt. Mhm. Gell? Und bei uns war es natürlich ein Jahr lang und Tag und Nacht. Und dann irgendwann ist es genug. Und ich war sehr müde. Ich war dadurch, dass ich die Sängerin war und das Gesicht der Gruppe, ist das meiste auf mich gekommen, dazugekommen. Und das war dann halt schon sehr ermüdend. Und dann habe ich gesagt, 2 Monate Pause und dann wieder weiter. Und das ist dann irgendwie nicht akzeptiert worden. Und dann habe ich gesagt, und dann gehe ich meinen Weg.
Und welcher Weg war das? Und du hast noch ein paar Solo-Alben gemacht?
Ja, habe ich auch noch gemacht. Ja. Das war nicht. Ich meine, es war gut gemacht, aber es ist nicht mehr das geworden, was Never Change a Winning Team, sagt man immer. Gell? Mhm, genau. Also, das war bei uns auch so. Und das, okay, ich habe es akzeptiert.
Und du hast akzeptiert und hast dann angefangen, ein anderes Leben abseits der Bühnen und der Popwelt zu machen.
Also ich war auch nie jemand, der im Rampenlicht stehen will. Das war für mich nicht einmal so
wichtig. War gar nicht so wichtig?
Okay. Nein, ich habe halt mitgemacht und ich habe dann auch oft gehört, du musst für mich eine Diva sein. Ich habe gesagt, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was eine Diva ist. Ne? Das habe ich jetzt so teilweise gesehen, ne? Mit der Frau Wurst und so. Und, was eine Diva ist, das ist halt etwas, was ich nie haben. Ich wollte es nie sein.
Du wolltest Kindergärtnerin werden. Bist du dann Kindergärtnerin geworden?
Na, das bin ich dann schon ein bisschen gewesen, aber nicht genug.
Okay. Was hast du dann gemacht nach Teaching?
Ja, das halt allein auftreten auch. Auch gemacht mit Band und das war nicht so mein Ding. Ich habe natürlich mein Leben lang mit einer Band gearbeitet, alles live und das hat mir dann auch nicht so passt. Dann hat sich mein Leben gewendet. Ich bin verheiratet gewesen mit einem Portugiesen. Ich habe in der Algarve gewohnt, ich habe gar nichts mehr gehabt. Ich habe eigentlich alles erlebt, gell? Die Höhepunkte und tief, ganz Tiefe. Ja. Und das formt den Menschen. Das ist schon so.
Du bist dann zurück nach Österreich gekommen, nach Weiz? Irgendwann einmal paar Jahren, glaube ich, war das?
Ja, da war ich dann in Weiz mit meinem Mann, der pensioniert war und gesagt hat, er hat immer nach Weiz wollen, weil er war großer Sturmfan. Okay. Und ja, da ist er auch immer mitgefahren und ich bin teilweise auch mitgefahren nach Graz. Und wir sind auch mit gewesen nach Istanbul und wie es damals sehr gut gegangen ist mit Sturm, mit dem Herrn Katnick, nicht zu vergessen. Und das war die Zeit, dass ich mit dem Hans, mit meinem Mann da gewohnt habe. Und dann hat er aber ALS bekommen. Mhm. Diese Krankheit, diese Muskelkrankheit, das ist schrecklich. Ich habe ihn dann drei Jahre versorgt zu Hause in Weiz. Mhm. Und das hat schon mein Leben geprägt. Das, wenn man dann jeden Tag daneben ist und sieht, wie ein Mensch sich verändert in gar nichts. Das war ein großer Mann. Und den habe ich dann zum Schluss so in der Mitte so zusammen mit den Händen so zusammenpacken können. Das war schrecklich. Da habe ich dann gedacht, na, das Leben kann auch anders sein.
Dann war das die Welt, die Song Contest Welt, der Glamour, die Scheinwerfer,
weit weg.
Hast du noch daran gedacht? Hast du ab und zu noch erinnert?
Wenig.
Gott, ich habe mal den Song Contest gewonnen.
Ja, aber mit dem war ich gar nicht so beschäftigt. Ja. Ich kann mich erinnern, dass irgendwann haben sie mich auch damals schon von der OGAE mal angerufen, ob ich nach Wien kommen will. Und da habe ich gesagt, nein, ich kann nicht. Ich bin ein kranker Mann da, ich kann nicht. Das war für mich alles schon in Ordnung so. Und dann habe ich einen Chor kennengelernt. Also wir kannten uns schon
Der Mann, Magdalo, der bei uns in der Nähe sitzt. Ja.
Wir kannten uns schon, weil er war verheiratet, ich war verheiratet. Und seine Frau ist ein halbes Jahr vorher gestorben, vor Hans. Und wir haben immer ein bisschen Kontakt gehabt. Gell? Und irgendwann hat er gesagt, na, dann komm ich dir mal holen. Dann kommst du wieder zurück nach Holland. Und dann bin ich nicht mehr weggegangen. Gell? Da bin ich einfach geblieben. Und er hat dann angefangen zu mailen. Er hat dann Mails weggeschickt. Ich habe das gar nicht gewusst. Dann habe ich gesagt, was hast du denn jetzt gemacht? Ja, kannst du dich noch erinnern, was die erste war?
Mikrofon bitte. Kommst du bitte zum Mikrofon?
Wie heißt sie auch? Die Frau, die so schlecht...
Wacht even. Oh ja, das macht nichts, das war Fernsehen.
War Fernsehen, bei Lucille Werner.
Werner,
mit
ja.
Mit Konrad Maas zusammen. Das war
und
die
erste Mal. Irgendwo was hingeschickt.
Und das zweite war mit Jürgen Reimann.
Ja, das war auch...
Also, Gord, du hast eine Managementfunktion plötzlich sozusagen ungefragt übernommen, genau. Sozusagen. Genau. Hast du dir gedacht, hey, ich bin mit einer Song Contest-Siegerin verheiratet, oder zusammen, Entschuldigung. Eigentlich und hast du gedacht...
Weiß ich nicht, eigentlich nicht so.
Hast du gedacht, ich kann was daraus machen?
Ist automatisch gemacht und dann ist das so weitergegangen. Und
na, er hat geglaubt, sie hat ja immer gesungen, sie hat ja den Song Contest gewonnen, jetzt machen wir was draus, gell? Und dann ist es immer ärger geworden. Jetzt kein Mikro
mehr. Und jetzt sind wir 8 Jahre weiter und wir kommen jetzt überall.
Ja. Das stimmt schon. Das ist
also das heißt, du hast eigentlich jetzt, du hast im Interview im der Standard.at mit mir, hast du dich die Song Contest Omi genannt.
Ja.
Ist das jetzt eine Rolle, die du genießt auch irgendwo?
Oh ja, ich mach nur Sachen, die mir wirklich Freude machen. Und da brauche ich keine tausende Euros oder was weiß ich. Ich sage immer, ich nehme kein Geld mit in meine Geldtasche, lasse ich daheim. Gell? Aber sonst bin ich gerne überall. Weil wir sind nicht schon in Madrid gewesen. Wir sind in Lissabon gewesen beim OGAE. Wir sind voriges Jahr in Ungarn gewesen, am Balaton.
Das soll sehr lustig gewesen sein.
Das war herrlich. Es war wirklich sehr einfach. In allem, das Hotel und das Essen, und es war sehr einfach. Aber wir sind nicht verhungert und wir haben alle eine Freude gehabt dabei.
Super.
Ja. Also, ein schöner Abschluss eigentlich, dass von einer langen Karriere jetzt noch einmal so richtig eine bei den OGAEs und heute Abend werden wir dich auch sehen in
Wien. Ja, dann machen wir wieder eine kleine Feier, gell?
Genau. Dann absolut.
Da sehen wir wieder alle zusammen, Ding-Dong.
Genau. Getty, du bist jetzt natürlich in Holland auch wieder gefragt, weil du warst die letzte holländische Siegerin vor Duncan Lawrence. Wie hast du den Sieg von Duncan Lawrence erlebt?
Ja, wie habe ich das erlebt? Ich habe mich zuerst einmal gewöhnen müssen an das Lied und habe mir gedacht, naja, es war so ein Hype in Holland, dass man schon gedacht hat, die haben das schon lange gewusst, dass der muss gewinnen. Und dann hat mein Chor immer gesagt, du, der kann gewinnen, weil er hat nicht viel Konkurrenz. Die Konkurrenz war nämlich nicht da. Mhm. Und ich war Fan von dem Schweden. Also das, ich kann nichts dafür, der hat mir besser gefallen. Also das war für mich dann schon so, meine Güte, jetzt hat er gerade nicht gewonnen. Nein, der war nämlich wirklich gut. Und mir hat es sehr gefallen, dass diese ein bisschen Gospel-ähnliche mit dem Chor dazu. Und das war fröhlich, weil ich mag nicht so sehr diese...
Getragenen.
Naja, wie soll man sagen, es ist schrecklich, gell, was der Mensch mitgemacht hat. Und hat er noch gewonnen, auch mit dem Lied.
Ja, aber das ist ja dann der nicht so schreckliche Teil.
Jetzt hast du eigentlich unsere dritte Standardfrage am Schluss schon beantwortet, nämlich welcher Song von 2019 dir am besten gefallen hat. Ja. Das war Schweden.
Deutlich.
Aber welcher Song Contest Song aller Zeiten ist dein Lieblings Song Contest Song?
Der eigene darf auch genannt werden, so ist das nicht.
No, weißt du, das soll man nicht machen. Ich glaube, ich war, wann war denn das Gignola Cinquetti?
1964.
Genau.
Und Nonno Letta.
Oder
74 Sie. Sie ist zweimal aufgetreten.
Nein.
Nonno Letta.
Wie alt war der? Ich bin geboren, 48.
Da warst du 16.
Ja, genau. 64. Ist ein schöner Song. Ich liebe den Song.
Es ist herrlich. Mhm. Und das andere war natürlich, es gibt noch eines, das ist das Halleluja und so. Und
oh ja.
Halleluja. Das war auch ein wunderschönes Lied.
Belliatari.
Und das vermisse ich jetzt bei den Song-Contesten. Es ist nur noch laut und viel.
Naja, Arcade ist nicht laut. Arcade von Duncan Lawrence ist
das
nicht
war
laut.
Nicht laut, nein. Ja. Und deswegen hat er gewonnen. Weil die Leute schon so froh waren, dass er mal Ruhe war.
Es gibt keine Regel, gell?
Genau. Gibt es denn, also du schaust noch den Song-Contest regelmäßig?
Oh ja.
Ja. Schon. Gibt es denn etwas, was du beim Song Contest besonders findest? Also zum Beispiel amüsiert dich die Choreografie oder findest du besondere Sachen? Die Windmaschine, die berühmte. Gibt es da etwas, was dir als Anekdote so einfällt, was dir immer
wieder
einfällt?
Oder auch als persönlich erlebte Anekdote.
Oder so.
Naja.
Außer, dass du gewonnen hast.
Naja, ich habe da eigentlich mit dem Song Contest jetzt nicht so viel. Es ist mir alles zu viel, es ist mir alles zu voll. Und ich denke mir oft, warum macht ihr das? Weil der Sänger oder Sängerin oder wer auch, die haben schon eine gute Stimme, warum macht man da so viel herum? Aber das ist die Zeit. Und ich bin die Omi, gell? Das heißt, Omis sind da anders. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich schon schön, dass da so eine Technik, dass man durch die technischen Sachen so viel machen kann, gell? Mit Licht und Laserstrahlen und. Aber man muss nicht immer so viel machen, denke ich mir dann.
Liebe Getty.
Wir haben ja die ganze Zeit jetzt Niederländisch gehört, wir haben Türkisch gehört, aber ich habe gehört, du kannst auch Griechisch.
Ach so. Ja, ich liebe die griechischen Inseln und ich liebe Griechenland überhaupt, das ist schön. Sehr schön. Und ich war noch auf der Akropolis, wo man noch ein bisschen herumgehen hat können. Mhm. Aber ich glaube, dass jetzt schon fast alles zu ist. Man kann fast nirgends mehr hin.
Und kannst du noch ein paar Worte?
Ja, also ich habe gelernt zu sagen Kalimera, Kalispera, das ist
Nachmittags.
Nachmittags, gell? Mhm. Und Kalinichta ist gute Nacht.
Und zu Kalinichta sagt mir einfach
Merci, Sherry. Und danke, Getty, fürs Hiersein.
Gern gemacht.
Merci, Cherie. Die kleine Song-Contest-Geschichte am Schluss. Marco, hast du mir was mitgebracht?
Ja, ich habe dir etwas mitgebracht, aber ich werde jetzt ein bisschen frei improvisieren sozusagen, weil ich habe mir gedacht, wenn wir schon die Getty Kaspers da haben und wir über die 70er Jahre sprechen, und ich glaube, die 70er Jahre waren so kulturell, politisch, in vielen Bereichen, künstlerisch, für die Niederlande so prägend, dass ich mal kurz über diese Zeit sprechen wollte und warum Fußball da auch eine Rolle spielt.
Dann leg mal los.
Wenn du an Niederlande 70er Jahre denkst, Alkis, woran denkst du da außer Tijin?
Ich kann mich als Kind erinnern, wir haben mal eine Reise dorthin gemacht und das war Käse und Tulpen.
Okay, mehr weißt du nicht.
Mehr weiß ich nicht. Nein, gar nicht.
Die 70er Jahre war mit Abstand die erfolgreichste Zeit für den niederländischen Pop und für den Rock auch. Also es gab damals unfassbar viele Titel, die international sehr erfolgreich waren. Sagt dir Golden Earring zum Beispiel.
Natürlich.
Siehst du. Ja. Radar Love ist, glaube ich, bis heute ein Evergreen in der Rockgeschichte und hört man immer noch. Oder sagt dir Shocking Blue etwas?
Venus, weit vor Bananarama.
Genau, das ist das Original sozusagen. Und ich glaube, in dieser Phase musst du auch Teach-In eigentlich sehen. Mhm. Das war einfach diese Phase, wenn man sich dann die Show von 1975 anschaut, da haben wir eh schon im Interview auch darüber erzählt, da waren ja auch durchaus bekannte Leute mit Songs, die wir auch in Österreich kannten oder in Österreich Platz 1 der Hitparade erreichten. Und ich glaube, die 70er Jahre waren deswegen auch so spannend in den Niederlanden, weil es gab etwas in den Niederlanden, was es sonst nirgendwo gab. Das war die sogenannte Provos-Bewegung. Die kam in den 60er Jahren auf und das ist diese Bewegung, die dann auch mündet in diese ganze Hausbesetzer-Szene, die Kraker, dieses Aufbegehren gegen so ein dieses Nachkriegs-Wirtschaftswunder,
diese Spießigkeit
und dieses wir werden ewig wachsen. Ja. Mhm. Und Hintergrund war sicher auch die Ölkrise 1973, die in den Niederlanden ganz enorm zugeschlagen hatte, aufgrund des Nahostkonflikts. Also wenn jemand nicht weiß, was die Ölkrise war, 1973 haben die arabischen Staaten einfach die Ölzufuhr in den Westen beschränkt, als Strafmaßnahme, weil sie Israel supporteten. Ja. Du kennst die Geschichte.
Ich kenne die Geschichte von damals natürlich und das war also ein ordentlicher Dämpfer für diesen Wirtschaftspositivismus, genau, wenn man so möchte.
Gleichzeitig ist in Holland einfach ein neues Denken zustande gekommen und die hat in so vielen Bereichen Platz gegriffen, dass sich diese Pop-Revolution, die damals passierte, eigentlich in so eine ganze kulturelle Bewegung hineinbetten würde, die zum Beispiel auch im Fußball sich wiedergespiegelt hat. Das ist natürlich mit einem Namen verbunden.
Nicht bei Fußball mit mir reden wollen.
Johan Cruyff. Johan Cruyff ist, also wenn man mich fragt, ich würde ihn über Pelé stellen und sagen, er war der beste Fußballer aller Zeiten. Die meisten Menschen werden sagen, er war der zweitbeste Fußballer aller Zeiten. Und er hat mit Oranje einfach damals und auch mit Ajax Amsterdam vor allem einfach das Fußball revolutioniert und sie haben zum allerersten Mal den Raum bespielt. Das heißt, es wurde nicht mehr nachgedacht, ich habe den Ball und ich spiele gegen einen Mann oder gegen 11 Männer. Man hat nicht mehr sozusagen Mann gegen Mann gespielt, sondern hat räumlich gedacht. Und interessanterweise, da gibt es auch spannende Bücher dazu, hat sich das auch in der ganzen sozialen Bewegung in den Niederlanden wiedergespiegelt und auch in der Städtebau, in der Architektur. Das war genau die Zeit, wo in den Niederlanden angefangen worden ist, Städte sozial zu denken, völlig neu zu planen, zu überlegen, was sind das eigentlich für Menschen, die da wohnen, wie gehen die miteinander um, wo treffen die sich, wie funktioniert öffentlicher Raum. Das war auch die Zeit, wo man festgestellt hat, dass Ampeln eigentlich ein Quatsch sind, dass man Begegnungszonen schaffen sollte, so Shared Spaces, dass das viel sicherer ist, wenn man ohne Ampeln arbeitet und den Raum einfach völlig neu denkt und Menschen einfach dort miteinander anders umgehen. Und ich finde das irgendwie so interessant. Da haben wir gedacht, das kann man eigentlich bei Teach-In und beim letzten Sieg der Niederlande, wo es in den Niederlanden so boomte und wo nebenbei bemerkt, meine Eltern genau in dem Jahr die Niederlande auch verließen, um sich in Österreich niederzulassen, dachte ich, das sei eigentlich eine ganz nette Geschichte, wenn man an die Fußball-WM 74 und 78 denkt, wie Holland damals gespielt hätte und meiner Meinung nach beide Male Weltmeister hätte werden müssen. denke ich mir, kann man so vielleicht so ein Bild schaffen, wo man Teach-In dann auch irgendwo ein bisschen einordnen kann oder sozusagen historisch ein bisschen platzieren kann. Deswegen wollte ich die Geschichte erzählen.
Teach-In haben sich auch wahnsinnig modern damals gekleidet, heute, naja, ne? Aber damals war das State of the Art, wie sie auf der Bühne standen. Und dann kam ein paar Jahre später die George Baker Selection mit der neuen Spießigkeit La Paloma Blanca.
Ja, La Paloma Blanca mag ich aber gerne. Und damals in den 70er Jahren sagte man auch eher so, fuck off.
Wir sind doch aber altmodisch und sagen deswegen, merci, merci Sherry.
Missing Link.